Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Zusammen. Heute hat Anja euch einen ganz bartigen oder haarigen Fall mitgebracht. Es geht in der heutigen Folge darum, wie dass man einen Bart loswerden kann, ohne eine Nassrasur.
Ihr könnt euch freuen auf Bertas Bart.
Ja, ich freue mich total. Und das ist auch wirklich etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, das, was ihr jetzt gehört. Alles. Und darum, ja, fangen wir doch gleich an. Eben, Berta, 28, ist in die Villa Margherita gekommen. Und man sieht auf den ersten Blick, sie fühlt sich total nicht wohl in der Haut. Und das Erste, was sie mir auch sagt, ist, ach, ich bin so froh, ist Maskenpflicht. Ich habe nämlich immer mehr Barthaar und einen Schnauz. Und ich muss mich wirklich täglich rasieren, wie ein Mann. Und ja, und auch Bibeli, also Akne, habe ich immer mehr. Wie dann in der Pubertät. Was ist eigentlich mit mir los? Ich schäme mich total. Ja, ich habe es natürlich auch gesehen, als sie die Maske hat abgezogen hat. Und dann habe ich gefragt, ja, hast du sonst noch vermehrte Behaarung am Körper gemerkt? Beziehungsweise, ist das schon immer so gewesen? Bist du immer eher behaart gewesen? Und, ja, und was hast du sonst noch bemerkt, außer das Schnäuzchen und den Bart? Dann hat sie gesagt, ja, also was ich sonst noch bemerkt habe, ist eine Blutungsstörung. Also die Mens vor Berta kommt manchmal nur alle 3 Monate, manchmal auch ein halbes Jahr gar nicht. Aber das stört sie nicht so. Und ja, sie hat immer ein bisschen mehr Haare an den Oberschenkeln und am Bauch gehabt, aber jetzt im Gesicht, das geht gar nicht. Und was sie, ah ja, was sie auch noch bemerkt habe, ist, dass sie vom Gewicht her immer eher zunehmend sieht. Also schon nur vom Anblick von Schocki hat sie das Gefühl, sie sei ein paar Kilo schwerer.
Anja, du hast also die Behaarung, ist das wirklich wie so richtige Borsten wie beim Mann? Also.
Ja, es ist wirklich, also es sieht wirklich aus Schnauz, Bart, auch hinten so Gottlet.
Nee.
Hat sie gehabt, ja, ja. Die hat sie selber nicht so bemerkt, aber als ich natürlich genau geschaut habe, habe ich das schon gesehen. Und eben auch, als ich dann den Körper habe begutachtet, dass ich dann gesagt habe, sag mal.
Stoppelig ist es.
Ja, sie wirklich so, und sie war halt auch noch dunkelhäutig, also, oder dunkelhaarig, meine ich. Also man hat so recht, schon recht gut gesehen.
Aber das kommt dann auch von zu vielen männlichen Hormonen, oder?
Genau, das ist die Frage. Darum habe ich folgende Untersuchung machen lassen. Also ein Labor, mit eben schauen, ob sie zu viele männliche Hormone im Blut hat. Aber auch ein Ultraschall. Erstmal zum schauen, warum hat sie eigentlich die Mens nicht. Ist das die Gebärmutterschleimhaut gar nicht aufgebaut? Das war jetzt in ihrem Fall nicht so gewesen. Die hat eine schöne Gebärmutterschleimhaut, sehr hoch aufgebaut eigentlich. Und die Eierstöcke. Und ich sehe eben zum Teil ganz ein typisches Bild. Darauf komme ich noch zurück. Und was ich eben auch noch gemacht habe, es gibt so einen Score, wo der männliche Behaarungstyp wirklich anhand von so Punkten kann man den
Schweregrad quasi
beurteilen. Genau, beurteilen. Das ist Ferriman-Galway Score. Und da hat sie wirklich viele Punkte bekommen.
Und was ist denn aus deinem Labor rausgekommen?
Also tatsächlich hat sich gezeigt, dass sie zu viele männliche Hormone im Blut hat. Und was aber auch noch aufgefallen ist, ist, dass sie auch so eine im Zuckerhaushalt Störungen hat. Also wirklich so Tendenz Richtung Prädiabetes haben die Zuckerwerte und die Insulinwerte ausgesehen.
Also sie hat einen hohen Blutzuckerspiegel gehabt?
Ja, das ist noch sogar knapp hoch, nüchtern Zucker, aber vor allem auch sehr, sehr hohes Insulin.
Das ist ja typisch für den Vorstufe. Also genau. Man hat zwar genügend oder bis zu viel Insulin, aber den Zucker mögen die Zellen nicht mehr aufnehmen.
Genau, also das können wir dann noch genauer anschauen. Aber es gibt einfach so einen Index, den man ausrechnet und der hat wirklich über alle Stränge übergeschlagen. Was unauffällig war, waren die weiblichen Hormone und sie hat überaus gute Eierstockreserven gezeigt.
Das erinnert mich an das AMH. Das
ist das AHA-Erlebnis?
Ja, das habe ich seit dieser Folge immer wieder.
AMH, ja. Genau. Sehr ein höchstes AMH. Und darum habe ich, das ist das, was sich auch im Ultraschall hat widerspiegelt. Berta hat nämlich bei jedem Eierstock wirklich ganz viel von diesen Einbläschen, also von diesen schwarzen Punkten. Und dort, wie wir wissen, dass dort das AMH ja gebildet wird.
In diesen
Eibläschen. Ja, und darum war es nicht weiter erstaunlich, dass eben das hat passt mit dem hohen Blutwert auf dem Arm, also mit dem hohen AMH-Wert.
Das ist eigentlich der Traum von jeder Frau mit Kinderwunsch, dass du so einen hohen Wert hast, oder?
Ja, aber Kinderwunsch komme ich dann noch. Zu hoch ist eben nie, also extrem sind nie gut. Zu hoch ist nicht gut und zu tief ist nicht gut.
Man hat aber zu viele männliche Hormone und zu viele Eibläschen.
Genau.
Und das führt zu einer klaren Diagnose.
Genau, das führt zum polyzystischen Ovar-Syndrom. PCOS.
Poly für die vielen Eibläschen.
Genau, Poly von den Eibläschen. Es leiden 6-10% von allen Frauen an dem.
Das ist viel. He?
Das ist relativ häufig. Also ich sehe es eben viel. Und darum liegt es mir eben so am Herzen, dass wir über das reden. Und es wird eigentlich diagnostiziert, gemäss Rotterdam-Kriterien. Das muss ich jetzt nicht so viel sagen. Aber es braucht eigentlich von drei Kriterien zwei, die zutreffen. Und zwar ist das erstens Zyklusstörungen, also eben unregelmäßige Zyklen, manchmal gar kein Zyklus mehr. Und oder erhöhte männliche Hormone im Blut. Aber es kann auch klinische Diagnose sein. Also die im Blut müssen gar nicht hoch sein, aber wenn sie schon eben den Behaarungstyp hat wie ein Mann oder wirklich viel, viel Akne oder auch so Haarausfall wie ein Mann hat, reicht das auch schon. Und oder eben das typische Bild im Ultraschall.
Es klingt nach einem rechten Chaos und auch in dem Fall im Zyklus.
Genau. Ja, es gibt wirklich ein relatives Hormongestürm bei Bertha. Und das ist sicher bedingt durch das AMH, durch die zu viel männliche Hormone, aber auch durch zu viel Insulin.
Ist eigentlich bekannt, ob jetzt, was zuerst war, ob zuerst das Huhn oder das Ei war?
Ob das Ei geschult ist? Oder? Nein, das ist noch nicht so klar, aber wir wissen einfach, dass es so wie ein Teufelskreis kann geben, wo das eine führt zum anderen und das andere führt wieder zur Verschlimmerung vom einen. Also, ja, und darum ist es wichtig, dass man das mal durchbricht und wir sagen dann wie.
Und was mir noch wichtig dünkt, das Ganze ist ja ein Syndrom.
Ja.
Also das heisst, du hast verschiedene Parameter, Äußerungen, Sachen, die man beobachten oder analysieren kann. Es ist nicht wirklich eine Krankheit, es ist ein Syndrom eben.
Nein, also man ist nicht krank, oder? Das ist ganz wichtig. Man muss einfach schauen, dass man nicht krank wird. Und es gibt auch verschiedene Typen von PCO-Frauen. Also es gibt solche, die einen regelmäßigen Zyklus haben und trotzdem per Definition ein PCO haben, weil sie eben zu viele männliche Hormone haben im Blut und die typischen Eierstöcke und so. Und genau, also es braucht eben nicht alle Kriterien.
Und eben, man muss nicht immer übergewichtig sein, gell?
Nein, das ist auch ganz klar so,
Es gibt auch viele sportliche, ganz schlanke Frauen, die das haben.
Genau. Ja, darum muss man eigentlich Bertha auch wieder beruhigen. Sie hat sich natürlich sehr Sorgen gemacht,
sie hat gehört.
Und ist natürlich auch gegoogelt. Und so im Internet findet man ganz viele schlimme Sachen, die über das PCOS geschrieben werden. Also zuerst mal muss man mal beruhigen. Und bei ihr ist jetzt, wo wirklich übergewichtig ist, schon jung ist, dass man ganz gut mit ihren Lifestyle-Veränderungen bespricht. Und das habe ich gemacht, indem sie ihr gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass du dich sportlich aktivierst. Und das hat nämlich positive Auswirkungen, ganz klar, aufs Gewicht, aber auch auf deine Psyche und auf den Stoffwechsel, also auf den Zuckerhaushalt und schließlich auf die Fruchtbarkeit oder auf den Zyklus. Und die Empfehlung ist da, dass man so sagt 150 Minuten pro Woche von moderater Intensität, Sportintensität oder 75 Minuten hohe Intensität.
Das ist auch Bertha daraus gekommen, was sie jetzt muss machen.
Also beim Sport ist ja sicher, die Empfehlung kommt sicher wegen dem, dass Muskeln Zucker können verbrennen und Fett verbrennen. Und das reicht dann halt nicht in einen Ausdauersport, wo man so ein mit niedrigem Puls unterwegs ist. Es ist ja recht relativ, auch wie das subjektive Belastungsempfinden ist, ob etwas was für eine Intensität Sport hat. Und das ist natürlich je nach Alter und Fitness und Gewicht ein bisschen anders. Aber bei der höheren Intensität, Priska, deine Frage zu beantworten, dort ist sicher, dass man am Limit Sport macht. Und es gibt eben die Herzfrequenz, das sind die Anzahl Schläge pro Minute, der Puls. Und da gibt es so eine Faustregel, dass man einfach 120 minus Alter ist, das ist die maximale Herzfrequenz, wo man darf hochgehen.
Also du, mach mal ein Beispiel. Also,
ja, jetzt bei der 28-jährigen
wenn ich jetzt, nicht 28, nicht mehr 40, das kann ich besser Kopf rechnen. Also wenn ich 220, 40 abzähle, dann wäre jetzt 180 Puls eine maximale Intensität. Also darüber darf man dann nicht gehen. Also der Puls darf nicht über 180. Aber wenn er rund um die 180 oder ein bisschen drunter ist, dann ist man sicher bei höherer Intensität. Also man sagt etwa 70% von dieser maximalen Zahl, die man eben so ausrechnen kann, sollte man erreichen, um in ein höheres Training zu kommen.
Also, aber ich würde sagen, Berta sollte sich eine Pulsuhr kaufen. Ja. Oder vielleicht hat sie ja schon eine Uhr, die das messen kann, dass sie einfach dort ein Feedback hat, nebst ihrer eigenen Wahrnehmung und sich vielleicht auch coachen
lassen. Ja, und am Anfang ist es sicher gut, einfach über 120. Das ist eine gute Faustregel. Über 120, 140. Ja.
Genau, das haben wir auch gesagt. Und halt wirklich auch schauen, dass man nicht Lift fährt, sondern Stegen läuft. Und dass man einfach im Alltag sich auch einfach bewegt. Oder? Das ist, ja. Gut, dann habe ich mit ihr natürlich auch den Zyklus angeschaut. Ja, sie hat gesagt, das stört sie nicht unbedingt, dass sie keine Mens mehr hat. Und, aber ich habe gedacht, ja, vielleicht braucht sie ja zusätzlich noch eine Verhütung. Sie ist 28. Weil dann gäbe es natürlich etwas, was den Zyklus reguliert und halt auch noch, was man kombinieren kann, dass eben die zu viel männlichen Hormone sich auch ein bisschen senken, nämlich einfach eine Pille mit so einer antiandrogenen Komponente drin, also gegen die männlichen Hormone, ein Hormon.
Und die runterdrückt.
Genau.
Und ich sage da immer, wenn ich Stichwort Pille höre, einfach unbedingt noch Mikronährstoffe dazu empfehlen, dass man dort nicht in einen Mangel hineinläuft. Klammer geschlossen.
Ja.
Tanja verdreht die Augen.
Nein, ist gut. Merci für den Input.
Was macht man denn?
Habe ich natürlich vergessen.
Wegen der Haar hat Pille sicher auch noch
Genau. Eben, so, wenn man die männlichen Hormone senkt, hat es natürlich einen Einfluss auf die Haut und auf die Haar. Mhm. Auf die Haut vielleicht ein schneller als auf die Haar. Aber das wäre sicher ein Versuch wert. Wenn sie sagt, ja, nein, absolut, ich will das nicht, ich will keine Pillen nehmen, jeden Tag, ist es einfach wichtig, dass sie sicher mindestens viermal im Jahr eine Blutung hat. Also, sie hat ein Hormon, das der Gebärmutterschleimhaut stimulieren. Das Östrogen hat sie ja von diesen Stöcken. Das heisst, sie soll zwischendurch auch abblüten. Und es gibt so einfach Wucherungen. Ja.
Mhm. Also ein Menskalender, so wäre noch gut. Oder eine App.
Ein Menskalender-App. Ja. Und wenn sie sieht, es kommt wirklich nicht nach vier Monaten, dass man es halt auslöst, dann gibt es so hormonelle, ganz kurzfristige Therapie, die das machen. Genau. Und natürlich, jetzt, wenn wir noch mal ein bisschen konkreter auf die Haare und auf die Haut eingehen, habe ich schon gesagt, eben entweder mit der Pille senken. Eventuell muss man auch Dermatologen noch beiziehen. Aber vielleicht, Priska, kannst du da noch ein bisschen Input geben? Genau.
Also bei unreiner Haut kann man mit Hautpflege sehr viel machen. Es gibt mittlerweile auch schöne Produkte. Also es ist nicht mehr immer das Benzoylperoxid, das noch das Küsse bleicht. Das gibt viele Produkte mit Fruchtsäuren, wo man einfach mal die Abschuppung von der Haut ein bisschen fördert, dass es weniger weniger Pickel wie geht, oder der Talg kann abfließen, es wirkt total regulierend.
Genau, und die Männerhormone die ja die Talgproduktion extrem anregen. Genau. Und darum hat man ja die Akne.
In den modernen Produkten hat es eigentlich auch immer entzündungshemmende Stoffe drin, also so leicht hautberuhigende Sachen, weil die Entzündung ist ja häufig sind es ja nicht nur Pickel, also die Erhebungen, die man hat, die Vulkane. Es ist auch häufig die Entzündung, die auch noch schmerzhaft ist. Und das gelustet einem dann auch noch zum Ausdrücken. Und nein, man darf die Pipeli nicht ausdrücken. Sonst wird die Entzündung noch grösser und dort die Narbenbildung ist sehr viel höher. Ja. Und dann kann man sicher mal, es hat auch etwas sich um sich kümmern zu tun, dass man auch selber etwas machen kann. Das ist manchmal, wenn man so eine Diagnose bekommt, finde ich persönlich immer auch wichtig, dass, was man selber dazu beitragen kann. Wir haben vorhin schon gehört mit Lifestyle. Und mit Kosmetik kann man halt auch, sich auch noch wie etwas wie Gutes tun, für das man wieder zufriedeniger ist. Und mal ein Peeling, vielleicht mal eine Maske mit Heilerde sich selber machen. Also da kann man wirklich eine schöne Palette zusammenstellen für die Berta.
Es ist ja auch, dass der Zuckerhaushalt durcheinander ist und wenn man den ja beruhigt, hat das ja auch wieder einen positiven Effekt auch noch auf die Haut.
Und auf die männlichen Hormone, ja. Das können wir ganz genau
die
noch
anschauen. Die Insulinresistenz, das wäre schon ein bisschen mein Thema gerade.
Genau, aber noch schnell, nur wegen der Haare. Da muss man auch sagen, auf die Haut wirken die Sachen relativ schnell. Mhm. Die Haut wird nämlich wirklich sehr schnell schön. Eben, und unter einer Pille oder wenn man auch ein bisschen Kosmetik, vielleicht die geeignete Kosmetik anwendet. Aber die Haare sind natürlich schon recht, das ist recht ein langwieriger
Verlauf. Die sich natürlich auch viel länger, um sich zu erneuern. Die Haut hat viel schnelleren Zyklus.
Also, da muss man wirklich sagen, erwartet keine Wirkung, so, also nicht vor 6 Monaten eigentlich.
Und einfach auf jeden Fall vor 60 etwas machen. Nein, ich vergesse nie, die Antidermatologin. Sie ist eine bekannte Laser-Koryphäe. Und die hat gesagt, also, falls ihr irgendwelche Haare im Körper habt und ihr wollt die weglasern, das ist ja vielleicht für Berta auch eine Option, macht das, bevor die Haare weiss sind.
Ja, sonst geht es nicht mit
dem Laser. Das ist
der Laser kann es nicht mehr können.
Der Laser tut den Unterschied von der Farbe behandeln. Also, jetzt Berta ist dunkelhaarig, sie hat eine gute Chance, dass sie mit Laser vielleicht jetzt nicht 6 Monate müsste warten, bis der Bart weg ist, könnte sie schon vorher etwas wie machen. Und eben sicher, bevor die Haare weiss ist, sollte sie das in Angriff nehmen.
Ja, ich habe noch gesagt, sie hat auch gute Chance, dass die Krankenkasse es sogar zahlt. Und es ist auch noch recht teuer, so eine Laser-Therapie.
Das habe ich eben nicht gewusst.
Weil, wenn sie eben wirklich so ein Syndrom hat, also so erhöhte männliche Hormone, kann man Kostengutsprache machen.
Sehr gut.
Genau. Aber jetzt zum Lieblingsthema von Janine, der Zuckeraushalt. Also sie hat eben die Insulinresistenz, also sie hat die Störung. Und die kann man auch medikamentös angeben oder mit Lifestyle-Änderungen. Und da muss man sagen, das schon hat wirklich einen positiven Effekt auf den Zyklus. Also vielleicht kann es wegen dem schon den Zyklus rausholen. Regelmässig werden. Das ist wirklich manchmal erstaunlich. Aber erzähl doch mal, was würdest du ihr
ernährungstechnisch? Ja. Also immer wenn das Insulin hoch ist, muss man den Zucker runter. Und der Zucker ist nicht nur der bekannte Zucker in der Süßigkeit oder der Süßgetränk, sondern auch der versteckte Zucker. Getreide hat viel Zucker drin. Also alles, was Kohlenhydrat ist, fällt im Körper dann als Zucker an und tut den Blutzuckerspiegel. Und jetzt gerade speziell bei ihr würde ich aufpassen, noch wegen Fruchtzucker, weil sie ja so ein Übergewicht gerne haben und dazu neigen, auch Fettleber zu machen. Fruchtzucker tut das wie noch anheizen. Fruchtzucker wird in Fett umgebaut und in der Leber eingelagert, was es zusätzlich belastet. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also gerade zu Diätjoghurt haben eben manchmal das drin.
Okay. Und das heisst, Low Carb ist Ihre Empfehlung?
Low Carb, also die Reduktion von Kohlenhydraten und auch Essenspause, dass immer so 5 Stunden zwischen 2 Mahlzeiten kein Essen zugeführt wird, damit sich das alles beruhigt und auch Fett verbrennt wird vom Depot. Das tut natürlich ihre ganze Entzündungs- und Stoffwechselsituation massiv auch verbessern. Und Insulin spielt ja Anja in dem Orchester vom Hormonchaos als weiteres Hormon ja auch eine Rolle. Und wenn man dem ein bisschen Dominanz nimmt, ist das wirklich so, dass sich das
es ist beruhigt. Fast zentral, muss man sagen. Es ist wirklich zentral, dieses Insulin wieder zu senken. Und dass es überall in allen Bereichen besser geht.
Und eben, wenn das Insulin sich beruhigt, schmelzt auch das Fettgewebe zusammen mit dem Sport weg. Fettgewebe tut ja auch noch zusätzlich Hormone produzieren, das wissen viele nicht mehr. Also Zellen könnten mit weniger Zucker, also werden weniger mit Zucker beschossen und ja, das kann man sicher noch medikamentös begleiten, gerade am Anfang, wenn es noch ein bisschen heavy ist, dann in diese Lifestyle-Änderung zu kommen. Priska, kannst du uns mal das Metformin vorstellen?
Ja, das ist so der Klassiker und das ist auch im Pharmaziestudium eine von den ersten und ältesten Substanzen, die man wie gelehrt hat, also von oralen, also Tablettenmedikamente, die man kann nehmen. Also wenn man jetzt Diabetes hat, Typ 2, also nicht einen, wo man Insulin muss spritzen muss, sondern eben...
Wenn man noch Insulin hat.
Genau. Wenn man noch Insulin hat, dann ist Metformin eigentlich das Mittel der Wahl. Ich kann mich gut erinnern, eines der ersten Präparate, die ich da gelernt habe, mittlerweile gibt es auch viele Generika, das Präparat heisst Glucophage oder Phage. Und das sagt eigentlich auch gerade, was das Metformin macht. Gluco heisst, das ist der Zucker,
Glucose,
und Phage
ist
der, wo man frisst. Also das ist echt ein Medikament, das hilft.
Zucker im Körper wegfressen.
Ja, genau.
Sehr sympathisches Medikament.
Ja. Der bekannte Weg ist, dass die Aufnahme von Zucker in Zellen verbessert wird. Also dass er eben aus dem Blut weggeht. Aber es hat noch viel wesentlichere Wirkungen. Gell?
Genau. Also eigentlich die Hauptwirkung ist, dass die Freisetzung von der Glucose in der Leber, also in der Leber hat es eben auch, wie Zuckerspeicher. Und vor allem in der Nacht wird es freigesetzt, in der Nacht, wenn man gar nicht isst. Und häufig haben die Wo dann am Morgen, wenn sie nüchtern sind, schon einen hohen Blutzuckerspiegel haben. Die können besonders profitieren eben von dem Metformin. Mhm. Es ist aber auch so, dass die Aufnahme vom Zucker aus dem, vom Nahrungskanal verzögert ist. Es wird weniger aus der Nahrung überhaupt aufgenommen.
Im Darm.
Im Darm, genau. Es hat ein paar Nebenwirkungen. Gell, das ist sicher auch einer der Gründe, warum Frauen es nicht so gerne nehmen.
Nein, ich muss wirklich einschleichend dosiert einnehmen. Also ja, nicht mit der Maximaldosis von Anfang an starten, weil es eben so schlecht machen kann. Und man fühlt sich vielleicht ein unwohl, hat ein bisschen Schwind und so. Aber grundsätzlich wirkt es eben relativ gut. Und darum nehmen sie es weiter. Und ich muss auch sagen, der Körper tut sich auch ein bisschen an das Metformin gewöhnen. Also die Nebenwirkungen sind dann eigentlich irgendwann gar nicht mehr so schlimm. Das sind so die ersten paar Monate.
Also man muss durchhalten.
Durchhalten, genau.
Sehr häufig hat man eben dann schon allein durch das einen Gewichtsverlust. Und man hat aber auch nicht nur weniger Zuckeraufnahme, sondern auch weniger Vitamin B12, das aufgenommen wird. Also dort lohnt es sich, regelmässig den B12-Spiegel zu kontrollieren.
Okay,
Metformin und B12, das ist B12 kommt auch immer wieder.
Genau.
Wenn wir bei den B-Vitaminen sind, es gibt ja noch das Myo-Inositol, das ist nämlich früher auch in den B-Vitaminen zugeteilt worden. Das ist eine vitaminähnliche Substanz. Man könnte meinen, es sei ein Zucker, weil es auch so einen Ring hat wie Zucker. Rein chemisch jetzt gesprochen, ist aber ein Alkohol, hat eine alkoholische Struktur. Und das Myo-Inositol wird gerne auch zum Strecken von Kokain eingesetzt oder auch in Energy-Drinks kann man es finden bei den Inhaltsstoffen.
Was?
Und so als Nahrungsergänzungsmittel ist es eben verbreitet auch so Fruchtbarkeitsmittel. Und es ist tatsächlich so, dass es so in Studien können nachgewiesen werden, gerade im Zusammenhang mit dem PCOS, dass es den Kalziumfluss in die Zellen dort beeinflussen. Und das ist eben genau das Signal für die Zellen zum Aufnehmen vom Zucker, also ähnlich wie das Insulin. Und zudem tut das Myo-Inositol auch die hormonelle Situation verbessern, nebst dem Insulin auch die Sexualhormone, also die steuernden Sexualhormone, FSH zum Beispiel. Und das macht eben auch dann wieder ruhiges Chaos. Und in der Studie hat man es aber zusammen mit Folsäure eingesetzt. Es ist wichtig, dass noch das Antioxidant dabei ist, wie die Folsäure. Die kann man so, was ist 400 Mikrogramm, ist das Minimum, gell, was man gibt. Aber ich würde jetzt hier...
Höher dosiert viel.
Ja, und das Myo-Inositol tut man wirklich so im 2-Gramm-Bereich einsetzen. Mhm.
Also das ist mal eine Alternative zu dem Metformin.
Also eine, die wirklich auch ein Frauenarzt kann verordnen kann. Ja.
Genau, es gibt noch nicht so viele Studien dazu.
Nicht etabliert, aber
wir können im
mal ausprobieren. Ja,
und was auch unbedingt...
Ja, immer, jeden Tag.
Und ich möchte noch gerne über das Vitamin D reden. Also das Sonnenvitamin. Vitamin D hat auch eine hervorragende Studienlage. Und zwar, also ja, das ist immer relativ, wie hervorragend die Studienlage ist. Aber es gibt doch ansehnliche Studien dazu, dass Vitamin D bei dem PCOS eine gute Wirkung kann zeigen. Und zwar tut man das hochdosiert einsetzen. Also wir reden hier von 4'000 Einheiten pro Tag. In der neuen Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel wären 2'000 vorgesehen. Und das kann man mal als Kur machen für 12 Wochen zum Ausprobieren. Ich finde, es schadet sicher nicht. Warum nicht mal probieren und eben auch selber dort etwas dazu beitragen. Das hat als Wirkung ausgleichenden Effekt auf das Testosteron, also du siehst, das männliche Hormon, das zu hoch ist, und interessanterweise auch auf die Insulinresistenz. Wir können nachweisen, dass die Plasmaglucose sinkt und dann ein paar andere Parameter im Blut. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, der oxidative Stress, der nimmt ab im ganzen Körper. Häufig hat man auch bei PCOS hat man ja inflammatorische Entzündungsfaktoren im Blut, wo der eben auch, du kommst dann auf die Spätfolgen zu reden, Vitamin D hat dort einen Beitrag, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Gamechanger, aber es ist zumindest ein guter Beitrag und hat auch sonst noch ein paar
andere Wirkungen. Es haben sehr viel auch im westlichen Hemisphäre einen Mangel an
Vitamin D. Vor allem nach dem Sommer.
Das ist ja Katastrophe.
Nein, noch Masken. Also ich denke, du wärst sinnvoll, bei diesen PCOS-Frauen Vitamin D-Spiegel regelmäßig zu kontrollieren. Auf jeden Fall, dass man es
Was mich noch würde wundern, Anja, was wäre jetzt, wenn die Berta nicht in die Sprechstunde gekommen wäre, also wenn sie jetzt mit dem so weitergelebt hat?
Ja, vor allem, wenn sie natürlich immer wie mehr an Gewicht hat zugelegt und dann eben wirklich oder Zuckeraushalt nicht im Lot wäre oder immer schlimmer wäre geworden, die Insulinresistenz oder der Prädiabetes, weiss man, dass die Frauen im Alter halt schon ein erhöhtes Risiko haben für kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also zum Beispiel bei Arteriosklerose oder koronare Herzkrankheit, da ist es von fast 4 bis fast sogar 10-mal das erhöhtes Risiko im Vergleich zu einer Frau, die nicht PCOS hat. Und eben auch wirklich so einen manifesten Diabetes, mit wirklich, wo er Insulin muss spritzen vielleicht. Drum ist, wir wissen aber, dass eigentlich eine PCO-Frau, die eben nicht übergewichtig ist und nicht einen hohen Blutdruck hat und wirklich einen guten Lifestyle hat, dass die eben viel, viel weniger an so einem Risiko ausgesetzt ist für die schwerwiegenden Erkrankungen im Alter. Darum ist das Augenmerk auf Prävention, also dass man wirklich in den jungen Jahren eben schon die Frau so begleitet, ganz, ganz wichtig. Also man kann wirklich etwas rausholen.
Also Berta kann etwas rausholen, das ist eine sehr gute Nachricht, denke ich mir. Und eben, wie du gesagt hast, ganz wichtig, die Prävention von diesen Langzeitfolgen. Also zum Glück ist sie in die Sprechstunde gekommen.
Genau. Sie hat mich auch noch gefragt, so eine Langzeitfolge, kann ich vielleicht auch nie Kinder bekommen?
Ja, das ist allgemein das, so, das gestern so
in der Das hat sie sicher auch im Internet gelesen.
Hat sie im Internet gelesen, natürlich, das böse Internet. Nein, und wirklich, die Frage ist immer, wenn ich sage, PCOS, ist immer das eigentlich so die zweite Frage oder Sorge, ja, wegen dem Kinderwunsch. Und da muss man sagen, eben auch da, ist eigentlich eine Gewichtsreduktion, wenn man übergewichtig ist oder sogar adipös ist, schon von 5% in 6 Monaten, dass man zum Beispiel die Zyklen wieder hat und die Einsprung dann auch. Das heisst, dass sogar eine spontane Schwangerschaft sicher in Frage kommt. Es liegt ja am fehlenden Einsprung, dass sie nicht schwanger werden. Die haben ja gute Reserve.
Also. Also das heisst, wenn du 100 Kilo bist, musst du 5 Kilo abnehmen. 5%.
Ja. Nein, also ich denke, das ist wichtig wäre, dass du eine BMI unter 30 hast.
Okay.
Body-Mass-Index. Also das heisst, sicher sollte sie nicht extrem rasch abnehmen, sondern gescheiter schauen, dass
nachhaltig, langsam und nachhaltig.
Meine 100 Kilo wäre auch schon adipös.
Es gibt so eine Faustregel, also nicht mehr als ein halbes Kilo in der Woche. Das ist ein Signal, dass das Depot weggeht und dass man nicht nur irgendwie Eiweiß in den Muskeln abbaut, also nicht irgendwie Crash-Diät machen.
Ja, und das weiss man, dass eben bei 9 von 10 Frauen mit PCOS mit unerfülltem Kinderwunsch eben auch wirklich das Gewichtsproblem haben. Also das wäre die erste Massnahme das. Aber man kann zum Beispiel mit dem Metformin hat auch sehr gute Wirkung auf den Zyklus, das haben wir vorher schon gehört. Also das heisst, eben die Insulinresistenz behandelt, dass dann eben plötzlich auch der Zyklus schon wieder regelmässiger werden kann und eben auch da wieder spontane Schwangerschaft möglich ist. Und wenn es das gar nicht käme, also wenn es wirklich immer noch an diesem mangelnden Einsprung liegt, dann kann man natürlich im Kinderwunschzentrum da wirklich ganz leicht die Einstöcke stimulieren und den Einsprung auslösen. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten.
Ist das Vorgehen auch so, wenn jetzt ein 17-Jähriger kommt, der Zyklusstörungen hat und Akne hat?
Also da liegt mir wirklich auch nochmal sehr am Herzen, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber stellen die Diagnose wirklich nicht zu früh, oder wir sollen die Diagnose nicht zu früh stellen und die Kinder und diesen Kindern oder diesen Jugendlichen Angst machen mit so einer Diagnose, weil gerade 17-Jährige oder eine 15-Jährige, die noch nicht lange Mens hat, die Zyklen können unregelmässig sein, das muss eben nicht auf ein PCOS hinweisen, die können noch Akne haben, die sind ja kurz nach der Pubertät, also das ist alles eigentlich noch völlig normal und das sollte man wirklich mindestens 8 Jahre nach der ersten Mens, dann kann man dann mal wirklich schauen, wie ist es mit dem Zyklus.
Oder? Also zusammenfassend kann man schon sagen, das Syndrom ist nicht irgendwie eine gefährliche Krankheit, die man da auf Ewigkeiten hat, sondern die lässt sich sehr gut beeinflussen.
Genau, also wirklich, man muss das auch immer wieder betonen, dass man wirklich den Benefit von einem gesunden Lebensstil für ein gesundes Alter, das sollte man regelmässig immer wieder erklären, diesen Frauen mit PCOS. Und auch sie regelmässig kontrollieren und begleiten und immer wieder mal ein Labor machen und mal das Gewicht messen. Also, dass man einfach sehen kann, wie läuft es, oder? In welche Richtung geht es. Also zuerst ist sicher mal, eben die Frau hat selber auch ein bisschen in der Hand.
Mhm. Eben lifestyle-mässig mit genau. Sport und das Gewicht heben oder optimieren. Low-Carb-Ernährung natürlich.
Genau.
Ja.
Und dann kann man natürlich auch noch zusätzlich ja, mit der Pille vielleicht den Zyklus regulieren. Man
also richtig ärztliche Begleitung.
Genau, ärztliche Begleitung für Haut und Haare. Und dann pharmazeutisch haben wir auch viel gehabt.
Nicht man kann vergessen, rausholen. Die pharmazeutische Begleitung, gute Beratung, finde ich, das ist einfach wirklich eine gute Ergänzung. Also das Vitamin D haben wir erwähnt, Inositol,
mit Folsäure zusammen.
Und eine gute Kosmetik, dass sich die Bertha schnell wieder wohlfühlt in ihrer Haut.
Mhm. Und der Mythos, man kann nicht schwanger werden, möchte ich einfach alle mal wirklich korrigieren.
Beerdigen.
Genau, begraben sozusagen. Also es ist überhaupt nicht so. Und eben, man sollte die Diagnose wirklich nicht zu früh im Jugendalter stellen. That's it.
Hey, ich würde sagen, du also. Besser kann es nicht.
Aber so ich nehme jetzt auch Myo-Inositol.
Ja, ich habe doch gerade Lust.
Ich nehme ja immer gerade alles.
Ja. Jetzt gehen wir heim.
Hey, nice. Also, zusammen.
Tschüss zusammen.
Schön, dass ihr zuhört. Ja, tschüss
danke.
Zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.